Dritter Abschnitt, die Reproduktion und Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. 18. Kapitel Einleitung. Römisch 1, Gegenstand der Untersuchung. Der unmittelbare Produktionsprozess des Kapitals ist sein Arbeits- und Verwertungsprozess, der Prozess, dessen Resultat das Warenprodukt ist und dessen bestimmendes Motiv die Produktion von Mehrwert ist. Der Reproduktionsprozess des Kapitals umfasst ebensowohl diesen unmittelbaren Produktionsprozess wie die beiden Phasen des eigentlichen Zirkulationsprozesses, das heißt den gesamten Kreislauf, der als periodischer Prozess den Umschlag des Kapitals bildet. Jedes einzelne Kapital bildet jedoch nur ein verselbstständigtes, sozusagen mit individuellem Leben begabtes Bruchstück des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, wie jeder einzelne Kapitalist nur ein individuelles Element der Kapitalistenklasse ist. Die Bewegung des gesellschaftlichen Kapitals besteht aus der Totalität der Bewegungen seiner verselbstständigten Bruchstücke, der Umschläge der individuellen Kapitale. Dieser Gesamtprozess umschließt ebensowohl die produktive Konsumtion, den unmittelbaren Produktionsprozess, nebst den Formverwandlungen, die ihn vermitteln, wie die individuelle Konsumtion mit den sie vermittelnden Formverwandlungen oder ihrem Austausch. Sie umschließt einerseits den Umsatz von variablem Kapital in Arbeitskraft und daher die Einverleibung der Arbeitskraft in den kapitalistischen Produktionsprozess. Hier tritt der Arbeiter als Verkäufer seiner Ware, der Arbeitskraft auf und der Kapitalist als der Käufer derselben. Andererseits aber ist im Verkauf der Waren eingeschlossen der Kauf derselben durch die Arbeiterklasse, also deren individuelle Konsumtion. Hier tritt die Arbeiterklasse als Käufer auf und die Kapitalisten als Warenverkäufer an die Arbeiter. Die Zirkulation des Warenkapitals schließt die Zirkulation des Mehrwerts ein, also auch die Käufe und Verkäufe, wodurch die Kapitalisten ihre individuelle Konsumtion, die Konsumtion des Mehrwerts, vermitteln. Der Kreislauf der individuellen Kapitale in ihrer Zusammenfassung zum gesellschaftlichen Kapital, also in seiner Totalität betrachtet, umfasst also nicht nur die Zirkulation des Kapitals, sondern auch die allgemeine Warenzirkulation. Die letztere kann nur aus zwei Bestandteilen bestehen. Erstens, dem eigenen Kreislauf des Kapitals ist gleich Produktionsmittel und zweitens, dem Kreislauf der Waren, die in die individuelle Konsumtion eingehen, also der Waren, worin der Arbeiter seinen Lohn und der Kapitalist seinen Mehrwert oder Teil seines Mehrwerts verausgabt, ist gleich Konsumtionsmittel. Im ersten Buch wurde der kapitalistische Produktionsprozess sowohl als vereinzelter Vorgang wie als Reproduktionsprozess analysiert. Die Produktion des Mehrwerts und die Produktion des Kapitals selbst. Der Form- und Stoffwechsel, den das Kapital innerhalb der Zirkulationssphäre durchmacht, wurde unterstellt, ohne weiter dabei zu verweilen. Es wurde also unterstellt, dass der Kapitalist einerseits das Produkt zu seinem Wert verkauft, andererseits innerhalb der Zirkulationssphäre die sachlichen Produktionsmittel vorfindet, um den Prozess von neuem zu beginnen oder kontinuierlich fortzuführen. Der einzige Akt innerhalb der Zirkulationssphäre, wobei wir uns dort aufzuhalten hatten, war der Kauf und Verkauf der Arbeitskraft als Grundbedingung der kapitalistischen Produktion. Im ersten Abschnitt dieses zweiten Buchs wurden die verschiedenen Formen betrachtet, die das Kapital in seinem Kreislauf annimmt, und die verschiedenen Formen dieses Kreislaufs selbst. Zu der im ersten Buch betrachteten Arbeitszeit kommt jetzt die Zirkulationszeit hinzu. Im zweiten Abschnitt wurde der Kreislauf als periodischer, das heißt als Umschlag, betrachtet. Es wurde einerseits gezeigt, wie die verschiedenen Bestandteile des Kapitals, Fixes und Zirkulierendes, den Kreislauf der Formen in verschiedenen Zeiträumen vollbringen und in verschiedener Weise. Es wurden andererseits die Umstände untersucht, wodurch verschiedene Länge der Arbeitsperiode und Zirkulationsperiode bedingt wird. Es zeigte sich der Einfluss der Kreislaufperiode und des verschiedenen Verhältnisses ihrer Bestandteile auf den Umfang des Produktionsprozesses selbst wie auf die Jahresrate des Mehrwerts. In der Tat, wenn im ersten Abschnitt hauptsächlich betrachtet wurde die aufeinanderfolgenden Formen, die das Kapital in seinem Kreislauf beständig annimmt und abstreift, so im zweiten Abschnitt, wie innerhalb dieses Flusses und der Aufeinanderfolge von Formen ein Kapital von gegebener Größe sich gleichzeitig, wenn auch in wechselndem Umfang, in die verschiedenen Formen von produktivem Kapital, Geldkapital und Warenkapital teilt, so dass sie nicht nur miteinander abwechseln, sondern verschiedene Teile des gesamten Kapitalwerts beständig in diesen verschiedenen Zuständen sich nebeneinander befinden und fungieren. Das Geldkapital namentlich stellte sich da in eine Eigentümlichkeit, die sich nicht in Buch 1 zeigte. Es wurden bestimmte Gesetze gefunden, nach denen verschieden große Bestandteile eines gegebenen Kapitals je nach den Bedingungen des Umschlags beständig in der Form von Geldkapital vorgeschossen und erneuert werden müssen, um ein produktives Kapital von gegebenem Umfang beständig in Funktion zu halten. Es handelte sich aber im ersten wie im zweiten Abschnitt immer nur um ein individuelles Kapital. Die Kreisläufe der individuellen Kapitale verschlingen sich aber ineinander, setzen sich voraus und bedingen einander und bilden gerade in dieser Verschlingung die Bewegung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Es ist nun der Zirkulationsprozess der individuellen Kapitale als Bestandteile des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, also der Zirkulationsprozess dieses gesellschaftlichen Gesamtkapitals zu betrachten. Römisch 2, die Rolle des Geldkapitals. Bei Betrachtung des Umschlags des individuellen Kapitals hat sich das Geldkapital von zwei Seiten gezeigt. Erstens, es bildet die Form, worin jedes individuelle Kapital auf die Bühne tritt. Es erscheint daher als der erste Anstoß, anstoßgebend dem ganzen Prozess. Zweitens, je nach der verschiedenen Länge der Umschlagsperiode und dem verschiedenen Verhältnis ihrer beiden Bestandteile, Arbeitsperiode und Zirkulationsperiode, ist der Bestandteil des vorgeschossenen Kapitalwerts, der beständig in Geldform vorgeschossen und erneuert werden muss, verschieden im Verhältnis zu dem produktiven Kapital, das er in Bewegung setzt. Zum ersten Punkt. Die Warenproduktion unterstellt die Warenzirkulation und die Warenzirkulation unterstellt die Darstellung der Ware als Geld, die Geldzirkulation. Die Verdoppelung der Ware in Ware und Geld ist ein Gesetz der Darstellung des Produkts als Ware. Ebenso unterstellt die kapitalistische Warenproduktion, gesellschaftlich sowohl wie individuell betrachtet, das Kapital in Geldform oder das Geldkapital als ersten Anstoß für jedes neu beginnende Geschäft und als kontinuierlichen Motor. Der ganze vorgeschossene Kapitalwert, das heißt alle Bestandteile des Kapitals, die aus Waren bestehen, Arbeitskraft, Arbeitsmittel und Produktionsstoffe, müssen beständig mit Geld gekauft und wieder gekauft werden. Was hier für das individuelle Kapital gilt, gilt für das gesellschaftliche Kapital, das nur in der Form vieler individueller Kapitale fungiert. Aber wie schon in Buch 1 gezeigt, folgt daraus keineswegs, dass die Stufenleiter der Produktion ihren absoluten Schranken nach abhängt vom Umfang des fungierenden Geldkapitals. Dem Kapital sind Produktionselemente einverleibt, deren Dehnung innerhalb gewisser Grenzen von der Größe des vorgeschossenen Geldkapitals unabhängig ist. Ausdehnung der Produktion ohne zusätzliches Geldkapital. Bei gleicher Zahlung der Arbeitskraft kann sie extensiv oder intensiv stärker ausgebeutet werden. Der produktiv ausgebeutete Naturstoff, der kein Wertelement des Kapitals bildet, Erde, Meer, Erze, Waldungen usw. wird mit größerer Spannung derselben Anzahl von Arbeitskräften intensiv oder extensiv stärker ausgebeutet, ohne vermehrten Vorschuss von Geldkapital. Dieselben Arbeitsmittel, also dasselbe fixe Kapital, kann sowohl in der Verlängerung seiner täglichen Gebrauchszeit wie in der Intensität seiner Anwendung wirksamer vernutzt werden, ohne zuschüssige Geldauslage für fixes Kapital. Es findet dann nur rascherer Umschlag des fixen Kapitals statt, aber auch die Elemente seiner Reproduktion werden rascher geliefert. Von dem Naturstoff abgesehen können Naturkräfte, die nichts kosten, als Agenten dem Produktionsprozess mit stärkerer oder schwächerer Wirksamkeit einverleibt werden. Dasselbe gilt von der gesellschaftlichen Kombination der Arbeitskraft im Produktionsprozess und von der gehäuften Geschicklichkeit der individuellen Arbeiter. Soweit die Organisation der gesellschaftlichen Arbeit selbst verlangt, dass auf großer Stufenleiter produziert und daher Geldkapital vom Einzelkapitalisten in großen Massen vorgeschossen wird, ist bereits in Buch 1 gezeigt, dass dies zum Teil durch Zentralisation der Kapitale in wenigen Händen geschieht, ohne dass der Umfang der fungierenden Kapitalwerte und daher auch der Umfang des Geldkapitals, worin sie vorgeschossen werden, absolut zu wachsen braucht. Es ist endlich im vorigen Abschnitt gezeigt worden, dass Verkürzung der Umschlagsperiode erlaubt, entweder mit weniger Geldkapital dasselbe produktive Kapital oder mit demselben Geldkapital mehr produktives Kapital in Bewegung zu setzen. Dies alles zeigt, dass das vorgeschossene Kapital nach seiner Verwandlung in produktives Kapital produktive Potenzen einschließt, deren Schranken nicht durch seine Wertschranken gegeben sind. Oder die Wertgröße des vorzuschießenden Kapitals ist bestimmt, aber der Umfang, worin dies Kapital als Wert- und Produktbildner wirkt, ist elastisch und variabel. Zum zweiten Punkt. Je nach der Größe der Umschlagsperiode ist größere oder geringere Masse von Geldkapital nötig, um das produktive Kapital in Bewegung zu setzen. Ebenso haben wir gesehen, dass die Teilung der Umschlagsperiode in Arbeitszeit und Zirkulationszeit eine Vermehrung des in Geldform latenten oder suspendierten Kapitals bedingt. Auf Basis der kapitalistischen Produktion bedingen ausgedehntere Operationen von längerer Dauer größere Vorschüsse von Geldkapital für längere Zeit. Die Produktion in solchen Sphären ist also abhängig von den Grenzen, innerhalb deren der einzelne Kapitalist über Geldkapital verfügt. Diese Schranke wird durchbrochen durch Kreditwesen und damit zusammenhängende Assoziationen, zum Beispiel Aktiengesellschaften. Störungen im Geldmarkt setzen daher solche Geschäfte still, während diese selben Geschäfte ihrerseits Störungen im Geldmarkt hervorrufen. Auf Basis gesellschaftlicher Produktion ist zu bestimmen der Maßstab, worin diese Operationen, die während längerer Zeit Arbeitskraft und Produktionsmittel entziehen, ohne während dieser Zeit ein Produkt als Nutzeffekt zu liefern, ausgeführt werden können, ohne die Produktionszweige zu schädigen, die kontinuierlich oder mehrmals während des Jahres nicht nur Arbeitskraft und Produktionsmittel entziehen, sondern auch Lebensmittel und Produktionsmittel liefern. Bei gesellschaftlicher ebenso wie bei kapitalistischer Produktion werden nach wie vor die Arbeiter in Geschäftszweigen von kürzeren Arbeitsperioden nur für kürzere Zeit Produkte entziehen, ohne Produkte wiederzugeben. Während die Geschäftszweige mit langen Arbeitsperioden für längere Zeit fortwährend entziehen, bevor sie zurückgeben. Dieser Umstand entspringt also den sachlichen Bedingungen des betreffenden Arbeitsprozesses nicht aus seiner gesellschaftlichen Form. Das Geldkapital fällt bei gesellschaftlicher Produktion fort. Die Gesellschaft verteilt Arbeitskraft und Produktionsmittel in die verschiedenen Geschäftszweige. Die Produzenten mögen meinetwegen papierene Anweisungen erhalten, wofür sie den gesellschaftlichen Konsumtionsvorräten ein ihrer Arbeitszeit entsprechendes Quantum entziehen. Diese Anweisungen sind kein Geld, sie zirkulieren nicht.